wohin? Zurück in die Zukunft!
Ganz genau, die Herrschaften. Eingestiegen, angeschnallt, den Fluxkompensator wahlweise mit geklautem Plutonium oder in der neueren Variante mit Abfällen befüllt, aufs Gaspedal getreten, den DeLorean auf 140 Sachen beschleunigt und ab ins Jahr, na, 1955? Nein, 2015? Auch nicht. 1985? Ach, ihr seid im falschen Film. Ach, wir sind alle im falschen Film. Okay, ich habe euch vielleicht auch ein kleines bisschen verwirrt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Wir reisen nämlich nicht mit Marty McFly und auch nicht mit Doc Brown durch die Zeit, sondern mit Uli Hanisch. Das ist nämlich der Mann, der Zeitreisen im Kino wirklich möglich macht. Er ist einer der besten Filmausstatter der Welt. Das Experiment, das Wunder von Bern, das Parfüm, The International oder auch Cloud Atlas, alles legendäre Filme, in denen dieser Mann dafür gesorgt hat, dass wir richtig großes Kino im Kopf haben. Und er ist der Typ, der die gigantischen Kulissen von Babylon Berlin geschaffen hat. Und weil uns da jetzt das große Kino-Event und der Free-TV-Start bevorstehen, reisen wir mit Uli in dieser Sendung durch die Zeit und er zeigt uns mal, wie man ein Berlin im Jahr 1929 wieder auferstehen lässt. Außerdem ist die liebe Anna Wollner zurück aus dem Urlaub, Verzeihung, zurück aus Toronto vom International Film Festival, TIFF, und bringt uns gute Aussichten für die kommenden Wochen und Monate mit. Und wir trauen uns außerdem in einen sehr umstrittenen Film, in Utøya, den Film über den Amoklauf von Anders Breivik. Der Film war einer der kontroversen Diskussionspunkte auf der diesjährigen Berlinale und kommt diese Woche in die Kinos. Also schnell den Vorhang auf und die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hallo.
Ich führe dich jetzt zurück zu der Quelle deiner Angst.
Gerion Rath, Sondermittel aus Köln.
Zu Asche, zu Staub.
Das Ziel dieser Leute ist nichts Geringeres als die Zerschlagung unserer Demokratie.
Jetzt. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast.
Ja, okay, ich kann verstehen, dass der ein oder andere von euch jetzt sagt, Hä? Warte mal kurz, hab ich ein Déjà-vu oder ist das etwa schon der Trailer zur dritten Staffel? Nein, ist es nicht. Es ist jetzt für die unter euch, und das werden immer noch deutlich mehr sein, die sagen, ach ja, richtig, ich hab ja gar kein Sky, und auch wenn es fast ein Jahr gedauert hat, aber jetzt kommt Babylon Berlin ja nach dem Pay endlich auch mal im Free-TV ab dem 30. September, also nächste Woche Sonntag im 1. Wer so lange nicht warten will, der hat jetzt am kommenden Wochenende schon eine, wie ich finde, sehr coole Gelegenheit, sich die kompletten ersten zwei Staffeln rein zu binge-watchen sozusagen. Denn am 22. und 23. September, also jetzt Samstag, Sonntag, laufen alle 16 Folgen im Kino. 8 am Samstag, 8 am Sonntag, also wirklich totaler Kinomarathon, geht Samstag los mit 3 Stunden Babylon Berlin am Stück, dann gibt's eine Pause, dann die nächsten 3 Stunden und Sonntag das gleiche nochmal, 3 Stunden, Pause, 3 Stunden, insgesamt 16 Folgen. Ich finde das sehr cool, läuft in immerhin 150 Kinos in ganz Deutschland, also jetzt in gar nicht mal so wenigen. Da müsst ihr mal gucken, welches in eurer Nähe diesen Babylon Marathon anbietet. Oder halt wie gesagt die Woche drauf, dann im 1. und in der ARD Mediathek, ganz wie ihr Bock habt. Eine Sache ist mir aber ganz besonders wichtig, es wird auch ein Hörspiel geben zu Babylon Berlin. Genauer zum Volker Kutscher Roman Der nasse Fisch, ist also die Umsetzung der originalen Buchfassung. 6 Teile sind es, jeweils 30 Minuten. Und diese 6 Teile Babylon Berlin Hörspiel, die laufen bei uns. Ab November in unserer Abendshow ab 21 hier aus Berlin. Und da gucken wir dann rund um die Hörspielausstrahlung auch nochmal genauer auf das historische Berlin. Also Knoten schon mal jetzt ins Taschentuch oder ins Hosenbein oder woran auch immer. Ab November das Babylon Berlin Hörspiel bei Deutschlandfunk Nova in ab 21. Genauere Infos folgen dann nochmal bei Zeiten. Kurz zurück zur Serie und dem Event jetzt im Kino und im Free-TV, worum es da grundsätzlich nochmal geht, da will ich heute gar nicht nochmal ausführlich drauf hinaus, da haben wir vor einem Jahr drüber gesprochen, als die ganze Sache noch wirklich neu war. Ihr wisst, dass die Kriminalromane von Volker Kutscher den Rahmen der Serie bilden. Polizeikommissar Gerion Rath, gespielt von Volker Bruch, wird 1929 nach Berlin versetzt, von Köln aus. Er soll in Berlin angeblich einen mafiösen Pornofilmring ausheben, verstrickt sich dann aber in dieser damals völlig verrückten, pulsierenden, verdrogten und korrupten Stadt, in deren Unterwelt. Sehr gut besetzt, Volker Bruch, Granate, Lief Lisa Fries, ein Traum als Gerion Raths quasi Assistentin Charlotte Ritter und legendär dazu Peter Kurt als Raths undurchsichtiger Polizeipartner. Manchmal bisschen viel CGI vielleicht, da sieht es dann auch schon mal leicht künstlich aus. Also was die Computereffekte des 1929 Berlin angeht, da wäre etwas weniger vielleicht am Ende mehr gewesen. Aber, und damit kommen wir zum Punkt von heute. Der gesamte Rest der Ausstattung in dieser Serie ist absolut babylonisch im wörtlichen Sinn. Was das Riesenteam rund um Filmausstatterlegende Uli Hanisch da zusammengetragen hat. Kulisse, Sets, Inneneinrichtungen, Außenfassaden, Requisite, Kostüm und sonst noch was. Das ist wirklich der totale Irrsinn. Das ist die dichteste und detailreichste Ausstattung, die eine deutsche Serie meiner Ansicht nach jemals gekriegt hat. Und genau deshalb wollte ich ihn so gerne zu uns in die Sendung holen, beziehungsweise habe uns und die Sendung zu ihm gebracht. Wir ziehen also gleich gemeinsam los und treffen Uli Hanisch im legendären Restaurant Borchardt und der nimmt uns dann mit nach Berlin 1929.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir sind heute in Berlin unterwegs und zwar im ehrwürdigen Restaurant Borchardt. Das kennt ihr jährlich von unseren Berlinale-Sendungen, weil sich dann zur Berlinale immer im Borchardt all das tummelt, was in Berlin Rang und Namen hat. Da rennen dann die George Clooneys und die Brad Pitts dieser Welt umeinander und verstopfen das ganze Lokal. Wir sitzen nicht im Lokal, sondern ein Stockwerk drüber in einer Etage, die das Borchardt benutzt, teilweise für Partys. Und mir ist es ein Fest, dass wir im Zusammenhang von Babylon Berlin heute nicht nur mit den beiden Hauptdarstellern schon haben sprechen können und auch nicht nur mit den Regisseuren, sondern mit ihm hier, mit Uli Hanisch. Herzlich willkommen.
Guten Tag, ich freue mich.
Ich freue mich erstmal, denn es ist wirklich nicht so häufig, dass wir mit jemandem aus dem Filmbusiness sprechen können, der das macht, was du machst, nämlich Dinge zu bauen für einen Film, die uns hinterher das Gefühl geben, dass wir uns genau dort befinden, wo uns der Film hinhaben will. Also im Fall von Babylon Berlin im Jahr 1929, du bist Szenenbildner.
Genau, ich bin somit tatsächlich, glaube ich, das ist der einzige Beruf, den es gibt, der tatsächlich wahrhaftig Zeitreisen herstellt.
Ja, denn je nachdem, was die Geschichte vorgibt, musst du ja dann mit Team etwas herstellen, das uns optisch in genau diese Zeit reinholt. Wie baut man ein Szenenbild?
Oh je, das ist wirklich sehr allgemein gefragt. Also ich glaube, man kann es jetzt hier, selbst für das Thema Babylon Berlin ist es natürlich eigentlich zu umfangreich zu beantworten. Man baut auch nicht unbedingt ein Szenenbild, sondern man stellt es eigentlich zusammen, man entwickelt es. Ich glaube, das ist vielleicht der richtigere Begriff, sich vorzustellen. Also in dem Fall ganz konkret, es gibt eine Romanvorlage von Volker Kutscher. Man weiß, okay, wir werden in Berlin der späten 20er Jahre sein. Wir wissen, wir haben einen Kommissar, wir haben eine Polizeiwelt, ein Polizeipräsidium. Wir sollen oder wollen ganz Berlin kennenlernen. Das ist sozusagen so ein bisschen eben im Wahnsinn, das war das Hintergrund der Geschichte, ist, dass es eigentlich jetzt nicht primär um diese Kriminalfälle geht, ne, die eigentlich nur so einen roten Faden darstellen, der uns in diese Zeit reinziehen soll. Wir wollen eigentlich ein bisschen erfahren, wie nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, nach der ersten goldenen Zeit sozusagen, dann wurde es schwieriger und wie ist diese brüchige Weimarer Republik dann eigentlich ins Dritte Reich gerutscht? Das ist so ein bisschen sozusagen der politische Hintergrund dessen, was uns eigentlich, glaube ich, an der Geschichte interessiert hat. Sozusagen, das ist ja eine sehr deutsche Frage, die uns alle bewegt. Gleichzeitig ist eben Berlin zu dem Zeitpunkt eigentlich so die schillerndste und verruchteste und mitgrößte Metropole in Europa gewesen. Es gab natürlich Paris und London, die waren aber wieder anders stark und Berlin war natürlich eigentlich, was Progressivität und Modernität anging, glaube ich, fast federführender, kann man so sagen. Hier hat sich eigentlich alles gebündelt, was vor allem kulturell, musikalisch, politisch natürlich auch, technisch, dadurch gesellschaftlich, hat sich ja alles hier entwickelt und neu erfunden. Und ich glaube, das kann man sich heute kaum vorstellen. Das war so eine unserer zentralen Faszinationen, wenn du so willst, festzustellen, wie krass eigentlich das innerhalb von 10, 20 Jahren alles, was wir heute sozusagen als moderne Basisentwicklung des 20. Jahrhunderts begreifen, dort erfunden wurde.
Nichtsdestotrotz, weil du das Buch angesprochen hast, die Bücher von Volker Kutscher, das kennen wir alle, wenn wir ein Buch lesen, also gib drei Leuten denselben Roman in die Hand und drei Leute haben ihre eigenen Bilder im Kopf. Das eigene Kopfkino. Mhm. Bei jedem sieht der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin vielleicht anders aus, wenn es nicht dezidiert genau beschrieben ist im Buch. Also, was musst du machen, um das Kino, das in deinem Kopf ist, in den Kopf der Macher, der Regisseure zu verpflanzen, also die davon zu überzeugen, dass die Vision, die du hast, die richtige ist?
Na, ich glaube, wesentlicher und wichtiger ist ja eigentlich nicht, was wir gemeinsam als Filmemacher und Geschichtenerzähler sozusagen ein gemeinsames Bild herstellen können, was wir dann sozusagen eben allen ehemaligen Lesern der Geschichte, die jetzt zu Zuschauern werden, anbieten. Mhm. Ja, also das ist ja schon ein ungeheuerlicher Vorgang eigentlich. Ja. Genau wie du sagst, wir haben, also jeder Leser, der ein Buch liest, hat sozusagen seinen privaten Film, den er im Kopf hat. In der Regel bleibt er auch da und ist deshalb auch nicht abrufbar oder auch nicht bewertbar. Und es gibt auch keinen Grund, den zu bewerten, weil er Privatsache ist sozusagen. Und wir machen ja das Gleiche, nur öffentlich. Also wir stellen ja im Prinzip auch nur unser eigenes Bild, was wir uns davon von der Geschichte gemacht haben, zur Disposition und können auch immer nur sagen, also wir wollen nicht das Buch sein. Wenn wir das Buch sein wollten, dann wären wir das Buch und dann bräuchten wir keinen Film oder keine Serie zu sein. Wir sind natürlich ein anderes Medium. Das ist unsere Interpretation. Bitteschön, hier ist es. Vielleicht mögt ihr es ja auch oder hoffentlich mögt ihr das auch. Und wenn nicht, können wir leider auch nichts dafür. Und das kann man auch nicht vermeiden bei einer Literaturvorlage, dass es eben auch eine andere Quelle gibt, die halt bei allen Leuten im Kopf was Eigenes ausgelöst hat. Oftmals funktioniert es ganz gut, manchmal nicht. Das so zum einen. Und das ist sozusagen dann jetzt bei so einer komplexen historischen Vorlage eben nochmal eine andere Größenordnung an Anforderungen. Da sind wir eben so ein bisschen hängen geblieben, weil ich so viel über die Zeit erzählt habe. Was man dann letztendlich ja macht, ist schlicht und ergreifend zu verstehen, was für eine Geschichte spielt da, wo befinden wir uns und wie kriegen wir das jetzt in irgendeiner Form an verschiedenen Schauplätzen umgesetzt.
Uli, Szenenbild herstellen ist, glaube ich, etwas, das sich niemand so richtig vorstellen kann, der noch nie an einem Filmset war, der gar nicht weiß, was dafür technisch, handwerklich geleistet werden muss. Wie ist das, wenn du weißt, es wird jetzt in Potsdam-Babelsberg gedreht, ein Großteil zumindest wird dort gedreht, wir brauchen Interieur und Exterieur, brauchen Innenshots und Außenshots. Was steckt da für eine Arbeit hinter? Was stellt ihr da dann her? Ist das, also ich glaube, viele denken noch vielleicht so an ihr eigenes Schultheater, in dem sie mitgespielt haben, wo dann so aus Pappmaché werden, so für den Hintergrund werden so drei Häuser gemalt auf große Pappen und das eine ist dann die Bäckerei und das andere ist irgendwie der Metzger und schon ist das dann so die Innenstadt. Wie sieht das bei euch aus?
Ein bisschen umfangreicher ist es wahrscheinlich schon. Ich glaube, man muss verstehen, dass das eben eine Abteilung ist, die aus sehr, sehr vielen Mitarbeitern besteht. Also wir waren jetzt hier alle zusammen, ich glaube, deutlich über 100 Mitarbeiter, die also nur in unserer Abteilung gearbeitet haben, weil wir eben so viel Material, so viel Hardware zu bewegen haben. Also es ist eben in der Tat so, dass bei einer historischen Serie in dem Ausmaß jeder Raum, jedes Zimmer, in dem Zimmer, in dem wir hier gerade sitzen, das ist ja ganz schön, das hat so blaue Wände und hat so Sofa und ein paar Sessel und einen Teppich und so weiter. Wenn wir jetzt so einen Raum nehmen würden oder vorfinden würden, wir haben sehr viel in ruinösen Leerstandshäusern gedreht zum Beispiel, das war für uns einfacher, weil die halt leer stehen und wir sozusagen dann auf eine leere Leinwand treffen, wenn du so willst, dann kommen wir halt irgendwo an, müssen im Zweifelsfall alle Türen lackieren, den Boden neu machen, Wände neu tapezieren, mindestens streichen, Böden machen, Decken machen, Vorhänge anfertigen lassen, Fensterrahmen streichen, die Möbel beschaffen und so weiter und so fort. Da sind also immer irgendwie ein Dutzend Mitarbeiter mehrere Tage und Wochen damit beschäftigt und davon eben hunderte von Räumen. Wir hatten zum Teil ja zwei Drehteams parallel, die sozusagen an verschiedenen Drehorten gedreht haben. Das heißt, jeden Tag hast du sozusagen nicht nur einen, sondern vielleicht an einem Drehtag für ein Drehteam 2 bis 3 neue Orte. Mal 2 sind 6. Ja, den vom Vortag musst du abwickeln, den vom nächsten Tag musst du vorbereiten und am Ende der Woche gibt es auch nochmal welche. Das heißt, du hast so irgendwann zwischen 20 und 30 Baustellen gleichzeitig, die also sozusagen immer eingerichtet, gedreht und wieder abgewickelt werden. Davon sind dann manche auch nur wirklich für 2-3 Stunden bedreht, müssen aber genauso, eigentlich fast genauso umfangreich vorbereitet werden wie ein Motiv, wo man 3 Tage oder 3 Wochen drin dreht. Mhm. Und da kommen die Leute schon ganz schön ins Laufen. Und dieses Pappmaché-Syndrom, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, was es eigentlich heißen soll, ist natürlich seltsam, weil also wir arbeiten schon mit relativ handfesten Materialien. Und in der Tat ist das Sofa, was in einer Filmkulisse steht, genauso schwer wie das Sofa, was wir zu Hause stehen haben. Es ist nicht hohl.
Es ist kein Pappsofa?
Es ist auch kein Pappsofa. Das würde wahrscheinlich sehr komisch aussehen und auch nicht funktionieren, wenn man sich reinwirft. Also den Möbeln ist es echt egal, ob sie in der Filmkulisse stehen oder in einem echten Raum. Die weigern sich, leichter zu werden und von alleine irgendwie an Dreher zu kommen. Die können nicht ein Schrank kann nicht Straßenbahn fahren, der muss abgeholt werden. Mhm. Und damit haben wir eigentlich relativ viel zu tun. Und das ist dann ab irgendeinem Zeitpunkt ist das Ganze eine sehr logistische große Schlacht, die da geschlagen werden muss.
Jetzt hast du nicht nur das Szenenbild gemacht von Babylon Berlin, sondern unter anderem auch von Das Experiment, Das Wunder von Bern, Das Parfüm, The International, Cloud Atlas, vermutlich auch die Inneneinrichtung von Tom Tückwers zu Hause.
Nein.
Einige Male schon zusammengearbeitet.
Habe ich tatsächlich nicht, nein.
Fällt mir bei dieser Auflistung gerade mal auf. Aber ich habe mich dann gefragt, also Babylon Berlin ist szenenbildnerisch, könnte man sagen, jetzt opulent historisch. Cloud Atlas war opulent futuristisch oder Science-Fiction-isch. Das Experiment, sagen wir mal, eher so in die Richtung puristisch und schlicht, so woran ich mich erinnere. Gibt es da so Darlings, die du hast, wo du sagst, da bin ich, also Berlin, späte 20er Jahre, da bin ich komplett in meinem Element?
Das ist ein bisschen so tatsächlich. Also ich glaube, ich habe in den letzten 15 Jahren mehr oder weniger historische Filme gemacht. Das hat sich so ein bisschen so dahin entwickelt. Ich mache das auch wirklich sehr, sehr gerne. Bei zeitgenössischen Themen weiß ich manchmal gar nicht mehr so ganz genau, wo ich da ansetzen soll. Ich finde auch Möbel, die weniger als 20 Jahre alt sind, suspekt. Mehr oder weniger. Aber das kommt halt manchmal, das kommt auf den Stoff an. Am Ende kann man das so nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt schon eine Vorliebe für historische Stoffe und dann mittlerweile natürlich auch eine Expertise. Und was man also einfach natürlich routinierter auch abspulen kann, was heißt das, wenn man an irgendeine Straßenkreuzung tritt und das ganze Ding auf 30, 40 Jahre zurückbomben muss über Nacht.
Ist dir in dem Zusammenhang das weiße Blatt Papier lieber als Ausgangspunkt oder das möglichst detailgenaue, detaillierte Drehbuch, wo eigentlich schon komplett drinsteht, was wie auszusehen hat?
Das gibt es fast gar nicht und das ist auch nicht... Das ist nicht notwendig und auch nicht gewünscht. Ein Drehbuchautor soll sich auf oder konzentriert sich auf seine Charaktere und auf die Geschichte und vielleicht auf die Dialoge oder sowas. Und der Rest entwickelt sich in der Erarbeitung gemeinsam.
Ist der Traumjob eines jeden Szenenbildners, irgendwann mal das Set eines James-Bond-Films zu machen? Ich muss da immer so dran denken, weil gerade früher war das ja mit einer irrsinnigen Fantasie behaftet. Also diese ganzen unterirdischen Blofeld-Labore, die es da gab. Das ist ja auch zumindest in früheren Zeiten wirklich ein großes Aushängeschild von Bond-Filmen gewesen.
Ich würde nicht Nein sagen. Ich glaube, das ist früher anders gewesen. Ich glaube, die James-Bond-Filme, auch aus der Ken-Adam-Zeit sozusagen, die waren in einer Form ein Konzentrat dessen, was man sozusagen an spektakulärem Film sich vorstellt. Es waren ja auch immer die superlativen Produktionen, darum ging es. Ja. Irgendwann gab es das in seiner Exklusivität nicht mehr. Also dafür gibt es zu viele andere Formate. Damals gab es sozusagen nur James Bond, der das konnte, der dann an die exklusivsten und exotischsten Drehorte gegangen ist, den bösesten Schurken, die meiste Action, die heißesten Frauen und so weiter. Das waren ja alles immer so Superlative. Und das gab es im Prinzip sozusagen nur bei James Bond. Das hat sich natürlich über die Zeit der Filmentwicklung verwässert. Insofern ist, glaube ich, ist die Spannung auch auf den nächsten James Bond ja nicht mehr so groß. Aber ich glaube, James Bond ist immer noch eine Marke und da fährt da gerade vorbei.
Der ist gerade genau.
Gerade eben vorbeigefahren, ja, ja, durchs geschlossene Fenster.
Genau, der Daniel Craig ist ja ein großer Motorrad.
Großer Motorrad. Das ist natürlich, also klar, ich würde es gerne machen, sofort.
Okay. Letzte Frage für heute muss ich noch stellen, weil ich natürlich versuche, jedem so einen kleinen Wurm aus der Nase zu ziehen in Richtung Staffel 3. Bei dir könnte ich es versuchen mit der Frage, im Herbst wird gedreht, dritte Staffel Babylon Berlin. Was szenenbildnerisch betrachtet, was ist neu und was ist quasi jetzt Inventur, Instandsetzung und Reparatur?
Das kann ich, das darf ich so nicht beantworten, weil es natürlich zu viel von der Geschichte, also von den neuen Geschichten preisgibt. Letztendlich.
Und so anteilig, wie viel müsst ihr wirklich jetzt neu machen für die
Also wir haben erstaunlich viel. Ich habe es jetzt noch nicht so genau ausgerechnet, ehrlich gesagt, aber ich glaube, wir haben ungefähr ein Drittel sozusagen von uns bekannten Orten. Und doch sowas wie zwei Drittel an neuen Themen, die uns erwarten. Und das sind sehr schöne Sachen dabei, die, aus unserer Sicht, die uns nochmal in neue Bereiche in Berlin führen, die für alle, glaube ich, sehr interessant
sind. Sind wir sehr gespannt, was du mit deinem Team uns da für neues Kino im Kopf auf der Netzhaut zauberst. Uli Hanisch, herzlichen Dank für den
sehr
Besuch
gerne.
In Eine Stunde Film. War sehr spannend, damit drüber zu reden.
Vielen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Frisch zurück aus Toronto, wobei das mit dem Frisch, Anna. Ich trete dir für gewöhnlich nicht zu nah. Ich möchte es so formulieren. Dafür, dass du von Berlin nach Venedig, von Venedig einen Tag Berlin weitergereist bist nach Toronto und von dort jetzt zurückkommst. Also dafür siehst du aus wie der junge Frühling und das blühende Leben.
Vielen Dank. Ich fühle mich, als hätte mich ein LKW überfahren.
Anna Wollner ist zurück vom Filmfestival Marathon nach der Biennale. Sie ist noch kurz zum TIFF abgebogen, so wie eigentlich jedes Jahr, und hat jetzt nichts Besseres zu tun, als direkt hier in Eine Stunde Film aufzutauchen. Anna, lass uns das TIFF doch mal versuchen zusammenzufassen. In den letzten Jahren hast du da ja schon einiges an Oscar-Predictions draus ablesen können.
Ja, das ist dieses Jahr etwas schwieriger, denn der People Choice Audience Award, da haben alle so ein bisschen auf A Star is Born gesetzt, auf Roma oder auf If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins. Geworden ist es dann Green Book von Peter Farrelly mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali, der Typ aus Moonlight. Der Film ist so eine Art Miss Daisy und ihr Chauffeur mit vertauschten Rollen, und du kannst mich jetzt gerne schlagen, ich habe diesen Film nicht gesehen, einfach weil parallel tausend andere Sachen liefen und man muss auf so einem Festival einfach mal Prioritäten setzen, und Green Book hatte niemand so richtig auf dem Schirm.
Ja, das passiert. Wir kennen das ja auch jedes Jahr von der Berlinale. Mir ist das auch in Cannes ein paar Mal passiert, dass ich einfach dann auch einen Festivalgewinner nicht gesehen habe. Passiert. Lass uns schnell das Thema wechseln. Großes Thema ist zurzeit einfach die Quote. 35%. Das ist der Anteil von Filmen von Regisseurinnen auf dem Filmfestival in Toronto. Das ist immer noch 14%, 15% entfernt von Gender Equality. Aber wenn man sich die anderen großen A-Festivals mal anguckt, dann ist es mit Abstand das beste Geschlechterverhältnis der letzten Jahre. Zur Erinnerung, in Venedig, ne, gab es eine Frau im Wettbewerb. Wir haben drüber gesprochen, und dagegen 20 Männer. Spürt man in Toronto so eine Art Umbruchstimmung Richtung Gendergleichheit?
Ja, und das Schöne daran ist, dafür muss man noch nicht mal auf die Leinwand gucken. Das merkt man auch außerhalb des Kinos. Es gab zum Beispiel am ersten Festival Samstag einen Women's March, und da haben unter dem Hashtag Share Your Journey Frauen aus der Filmbranche von ihren Erfahrungen berichtet und Buttons verteilt mit I Stand With Women in Film. Und diese Buttons, die hat man dann unter den Festivalteilnehmern sehr oft auch bei den Männern gesehen. Mhm. Denn Diversity hat sich das Festival einfach groß auf die Fahne geschrieben. Diversity und Gender Equality. Bei der akkreditierten Presse zum Beispiel, da wurden Minderheiten bevorzugt, weg vom weißen alten Filmkritiker hin zu mehr Frauen. Und es ist natürlich auch in Gesprächen eines der vorherrschenden Themen geworden. Und ich habe ja mit vielen Leuten gesprochen auf dem Festival. Und unter anderem hat mir Elizabeth Debicki erzählt, die mit gleich zwei Filmen beim TIFF war. Einmal der Kostümfilm Vita und Virginia, da spielt sie Virginia Woolf, und einmal in Steve McQueen's Widow, da hat sie eine der weiblichen Hauptrollen, und in Herder hat sie gemeint, also auch hinter den Kulissen ist dieser Stimmungsumbruch doch deutlich zu spüren.
The whole time I've been here, except for with Steve, have only been with women. It's an incredible, like I feel like I'm just at the front of some incredible wave of change, and I'm just riding it. I'm having the best time. It's so lovely. And just even the other day when we were waiting Viola and Michelle and Cynthia and I were just waiting to get our photo taken, and this very male cast walked past, and there was nothing negative shifted, but I was just suddenly aware of the fact that I'd only been around women for many days and having a great time.
Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Je mehr Filme von Frauen eingeladen werden, desto diverser wird das Festival. Und das merkt man dann halt auch, wenn man sich mal so umschaut.
Da haben wir auf jeden Fall eine deutlich feststellbar größere Masse an Frauen, was schon mal sehr gut ist. Frauen, die sich auch präsentieren auf dem Festival, hast du gesagt. Aber wie spiegelt sich das auf der Leinwand? Was für Frauenbilder werden da gezeigt?
Das ist auch das Schöne, ein ganz diverses, ein ganz unterschiedliches Frauenbild. Wir hatten zum Beispiel Isabelle Huppert in Greta. Da war sie so eine Art Monster. Eine verwitwete Stalkerin, die wie so eine böse Hexe in einem Grimm-Märchen einer jungen Frau gefolgt ist. Laura Dern in Jeremiah Terminator Leeway war vollkommen überdreht. Kristen Stewart im gleichen Film verletzlich und verwundbar. Sie spielt hier den Schriftsteller-Avatar eines Bestsellerbuches von Dern geschrieben, die sich aber als Autorin nicht selbst ausgeben will. Julia Roberts war in Ben Is Back absolut verzweifelt. Sienna Miller als Drogenabhängige, als Mutter in so einem White-Trash-Film, trotz aller Schicksalsschläge immer absolut würdevoll. In If Beale Street Could Talk haben Frauen für Gerechtigkeit gekämpft und Melissa McCarthy, die ja normalerweise immer in so zotigen Komödien auftritt, war in einer ernsten Rolle zu allem bereit, denn sie hat in Can You Ever Forgive Me die Schriftstellerin Lee Israel gespielt, die in den 80ern im großen Stil Briefe berühmter Persönlichkeiten gefälscht und zu Geld gemacht hat. Und das war fulminant. Das wird für Melissa McCarthy, glaube ich, für eine Oscar-Nominierung reichen. Also, und zeigt aber auch, wie wandelbar Frauen sind.
Wer gewinnt die Oscars?
Gute Frage, nächste Frage. Es ist ein sehr, sehr offenes Rennen in diesem Jahr. Ich hoffe ja auf Alfonso Cuarons Roma. Ich hatte ja schon hellseherische Fähigkeiten, was
den
Venedig angeht.
Gewinner von Venedig als Netflix-Film, genau.
Aber das Rennen bei den Frauen ist relativ dicht und eng und könnte spannend werden. Bei den Männern habe ich nicht so viel gesehen, wo ich so denke, wow, das wird uns wieder begegnen. Aber If Beale Street Could Talk, der neue Film von Barry Jenkins, Widows von Steve McQueen oder jetzt eben halt auch Green Book, ich werde ihn so schnell wie möglich nachholen. Ich verspreche es dir, um dann auch diese Bildungslücke zu schließen.
Sehr schön. Wir warten einfach mal noch den Oktober, den November und mindestens den halben Dezember ab. Auch da wird sich sicherlich noch einiges tun. Einiges werden wir hier noch zu sehen kriegen, was Anna Wollner dann vielleicht schon in Toronto gesehen hat. Vielen Dank für den Besuch und leg dich hin, ruh dich aus.
Gute Nacht.
Alles, was ihr offiziell zu diesem Film im Netz bekommt, ist dieser wahnsinnig beklemmende Trailer. Es ist ein Walkthrough durch ein Zeltlager. Kein Mensch ist zu sehen. Die Zelte sind zerstört, zerrissen, überall liegt Kleidung herum. Im Hintergrund klingeln immer wieder mal mehrere Handys, an die niemand rangeht, weil niemand zu sehen ist, der an ein Handy rangehen könnte. Und dazu gibt's folgende Schrifteinblendungen. Am 22. Juli 2011 wurden in Norwegen zwei Terroranschläge verübt. Zuerst detonierte eine Bombe im Osloer Regierungsviertel. Danach wurde ein Attentat in einem Ferienlager auf der Insel Utøya verübt. Der Täter war ein 32-jähriger Rechtsextremist aus Oslo. 77 Menschen wurden getötet, 99 Menschen wurden schwer verletzt. Mehr als 300 Menschen erlitten schwerwiegende Psychotraumata. Das Attentat auf Utøya dauerte 72 Minuten. Es ist ein Trailer, der absichtlich nicht so viel von dem verraten oder vorwegnehmen will, was dieser Film, der auch einfach Utøya heißt, ist und will. Lief dieses Jahr auf der Berlinale, wurde da schon extrem kontrovers diskutiert und kommt diese Woche endlich in die Kinos. Was ihr darin seht, ganz ohne Spoiler, ist dieses Zeltlager, das dort am 22. Juli 2011 wirklich stattgefunden hat. Ein Zeltlager der Jugendorganisation der norwegischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, also in etwa vergleichbar mit den Jusos bei uns. Ihr seht das Zeltlager, in dem sich viele Jugendliche auf den kommenden Abend freuen. Damit geht's los im Film. Grillen, Party, alles ganz normal. Dann fallen irgendwo ganz weit weg Schüsse. Die ersten fragen sich, was das sein könnte, bis einige der Jugendlichen aus dem angrenzenden Wald gerannt kommen, Panik bricht aus, keiner weiß, was los ist. Und das ist das zentrale Motiv des Films, der sich ja auf Zeugenaussagen und deren Beschreibungen der Situation stützt. Wir erleben diese Panik, dieses Nichtwissen, was eigentlich los ist. Wer schießt da? Warum? Und wenn ja, wie viele? Keine der hunderte auf der Insel befindlichen Menschen hat ja gewusst, was da los ist. Es wurde nur von Minute zu Minute klarer, hier ist irgendjemand oder hier sind welche, die auf Menschen schießen und sie töten. Ultra beklemmend, weil wir das gesamte Attentat an der Seite der Protagonistin miterleben. Einer jungen Frau, die mit ein paar anderen in den Wald flieht, von diesem Zeltlager aus, die aber vor allem in der ganzen Panik ihre jüngere Schwester finden will. Wir bleiben an ihrer Seite, wir erleben ihre Panik, ihr Chaos, ihr Nichtwissen, was zum Teufel hier plötzlich auf Utøya los ist, ihren Versuch, sich und auch andere zu schützen, zu retten, sich zu verstecken. Wir erleben das stellvertretend für alle, die das an diesem grauenvollen Tag im Juli 2011 versucht haben. Es gab einiges an Kritik zum Film, auch schon während der Berlinale, vor allem in Sachen Respekt vor den Opfern und deren Angehörigen, diese ganzen schlimmen Szenen im Kino zu zeigen. Ich habe das damals schon anders gesehen, sehe es auch heute noch anders, erkläre euch gerne warum. Erstens sind alle im Film gezeigten Personen fiktiv. Alle Biografien im Film wurden erfunden, eben genau aus Respekt vor den Opfern und ihren Familien. Nur die ganz allgemeine Darstellung der Situation auf der Insel, also die Panik, das Chaos, das Ungewisse, die schreckliche Angst, all das beruht auf Zeugenaussagen, um hier im Film einfach keinen Quatsch zu erzählen. Dann ist es außerdem ganz absichtlich, und zwar zum Glück absichtlich, kein blutrünstiger Film. Ist auch ab 12 Jahren freigegeben. Wir sehen hier also nicht etwa, wie junge Menschen abgeballert werden von einem bis unter die Zähne bewaffneten Irren, am besten noch so mit psychopathischem Blick. Denn der Attentäter Anders Breivik bekommt in diesem Film gar keine Plattform. Bravo für diesen Kunstgriff des Regisseurs. Ein einziges Mal ist so in 100 Meter Entfernung an einer Klippe der Insel eine schwarze Schattengestalt zu sehen. Ganz klein, vielleicht 3 Sekunden lang. Also quasi eine Andeutung des Täters. Mehr nicht. Finde ich doppelt gut gelöst. Erstens, wie gesagt, keine visuelle Plattform für den Terroristen. Und zweitens unterstützt es natürlich die Wahrnehmung der Jugendlichen. Viele haben ja berichtet, dass sie Breivik lange nicht oder sogar gar nicht gesehen haben, sondern immer nur diese hunderte von Schüssen gehört haben, was die Panik durch Ungewissheit noch viel heftiger gemacht haben muss. Zweimal habe ich den Film jetzt gesehen, zweimal hat er mich fassungslos gemacht, sehr berührt, auch darüber, dass einfach keine Hilfe gekommen ist oder wenigstens viel zu spät. Auch das thematisiert der Film natürlich. Guckt ihn euch bitte an. Mit Sensationslust hat das nichts zu tun, die wird hier auch null befriedigt. Aber es gibt wenige Filme, in diesem Fall natürlich auch chronologisch gedreht, also von Anfang bis Ende, diese 72 Minuten, wenig Filme, die einem ein derart krasses Gefühl einer solchen Ausnahmesituation bieten. Es ist eine klare Reingeh-Empfehlung, um sich danach gerne mal mit seinen Leuten ruhig zusammenzusetzen, zu reden und zu diskutieren. Wirklich, do it. Traut euch da rein. So, Freunde, das war's mit Eine Stunde Film für heute. Macht's gut. Und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.